Stolpersteine sind beim Erlernen von deutschen Gepflogenheiten unausweichlich. Eines Tages im Dezember, als Dallys Töchter vom Kindergarten nach Hause kamen, war allem Anschein nach etwas schiefgelaufen. Die zwei Mädchen rannten weinend auf Dalli zu. »Mama, Mama, sind wir keine guten Kinder?« Dalli wunderte sich, was los war, und antwortete, »Doch, natürlich, warum solltet ihr keine sein?« Immer noch aufgelöst, antworteten die zwei, »Heute ist der Nikolaus bei allen gewesen, nur bei uns nicht. Der Nikolaus besucht nur die guten Kinder und die schlechten nicht, das haben alle gesagt.« Diese Informationen halfen Dalli nicht weiter und sie war immer noch verwirrt, aber sie wollte ihre Töchter beruhigen und antwortete, »Ach so, ja, wir wohnen doch etwas abgelegen, da kann es etwas dauern, bis der Herr Niklas kommt. Er kommt bestimmt morgen.« Und in der Tat beruhigte das ihre Töchter, aber Dalli wunderte sich den ganzen Abend, was es mit diesem Herrn Niklas auf sich hatte. Am nächsten Morgen fragte sie die Erzieherin im Kindergarten, »Entschuldigung, wo bestelle ich diesen Herrn Niklas?« Die Kindergärtnerinnen mussten schmunzeln und erklärten Dalli, wie das mit dem Nikolaus in Deutschland funktionierte. Seitdem sorgte Dalli dafür, dass ihre Kinder am 6. Dezember immer volle Schuhe haben würden. Jedes Jahr stellten Manik und ihre Geschwister am Abend des 5. Dezember ihre Schuhe vor die Tür und wussten, dass jeder Einzelne mit kleinen Wundern gefüllt werden würde. Es schien dem Nikolaus sehr leid zu tun, dass er beim ersten Mal den Weg zu Manik und ihren Geschwistern nicht gefunden hatte, denn seitdem war hinter den Schokoriegeln immer unglaubliche Geschenke wie Gameboys und die dazugehörenden Spiele versteckt. Manik erzählte ihrer Mama nie, dass manche ihrer Freundinnen nur Mandarinen und Walnüsse vom Nikolaus bekamen. Und Dalli gab vor, es nicht zu wissen. Danke. Ich muss sagen, das ist mir auch echt ganz wichtig bei dieser Geschichte. Der letzte Satz, das war von Melissa, weil die Geschichte hätte geendet mit Manik hat es nie verraten. Und Melissa, ja. Und deine Mama hat so getan, als würde sie es nicht wissen. Deine Mama wusste das. Und da habe ich das erstmal drüber nachgedacht und ich so, ja, stimmt. Aber als Kind war ich mir sehr sicher, dass meine Mama das alles nicht versteht und dass ich Wissen voraus habe.
Ja, das glaubt man, glaube ich, allgemein, dass man den Eltern ganz viel voraus hat.
Ja, aber ich glaube, als migrantisches Kind nochmal. Man denkt immer, ich kann ja besser Deutsch und ich verstehe das alles ein bisschen besser als die Eltern. So, jetzt mein Porträt und mein Aufruf. Danke, dass du das Kapitel von meiner Mama gelesen hast. Hier mein Aufruf an dich. Verstehe, dass anders zu sein nichts Falsches ist, sondern einfach anders. Wir als Gesellschaft sind so viel reicher, wenn wir Migrantinnen und Migranten beim Ankommen helfen. Unterstützung verdienen vor allem unsere Migrant Mamas, denn sie erziehen einen Teil der nächsten Generation unserer Gesellschaft. Und übrigens schmeckt Kartoffelbrei mit Kurkuma wirklich besser. Das ist so eine Eigenheit in meiner Familie. Kartoffelbrei wird immer mit Kurkuma gemacht, da ist die Farbe schöner. Und an all die kleinen Manniks da draußen. Versuche zu verstehen, was es bedeutet, ganz neu in einem fremden Land zu sein. Deine Eltern sind wie Fische, die fliegen. Ist das nicht wunderbar? Sie schenken dir zwei Welten, wenn du es ihnen erlaubst. Versuche, so viel indisches Essen wie möglich zu essen, so viel Bollywood-Filme wie möglich zu schauen und so viel Punjabi wie möglich zu sprechen. Es tut mir leid, wenn dich andere Kinder deswegen ärgern. Versuche einfach trotzdem stolz zu sein. Du wirst irgendwann merken, dass du nicht alleine bist. Genau, und damit hört's auf. Also mein Kapitel.
Mama Superstar, so heißt ein Buch, welches die Geschichten von Migrant Mamas versammelt. An dieser Stelle wurde die Veranstaltung fürs Publikum geöffnet. Wir machen eine kleine musikalische Pause und steigen dann direkt wieder ein.
Like
Vielen Dank erstmal für die vier tollen Geschichten, die ihr heute mitgebracht habt und rausgesucht habt. Ich würde jetzt gerne die Runde öffnen. Gibt es denn Fragen zu euren Geschichten? Sonst plaudern wir einfach so lange, bis eine Frage kommt. Aber
ja.
Jetzt wollte ich gerade auch eine stellen. Aber bitte, nur zu.
Die erste Frage aus dem Publikum wurde leider nicht ins Mikrofon gesprochen, deswegen spreche ich sie nach. Sie war auch ganz kurz. Es ging darum, warum, aus welchen Gründen sie die Geschichten der Migrant Mamas von den Töchtern und nicht etwa von Söhnen erzählt haben lassen. Waren das inhaltliche oder irgendwie am Ende pragmatische Gründe?
Nicht nur praktisch. Also am Anfang, als wir uns neue Geschichten oder andere Geschichten gesucht haben, haben wir, wie Manik am Anfang erzählt hat, einfach diese 10 Töchter sofort gefunden. Und da war die Stimmung, als wir uns alle getroffen haben, schon ein bisschen anders, dass wir nur alle Töchter waren. Und wir dachten schon, okay, warum nicht? Wir werden auch ein paar Sohn suchen und die in diese Gruppe integrieren. Aber dann dachten wir, nee, eigentlich sind die Geschichten von Frauen normalerweise viel weniger als Geschichten von Männern. Lass uns diesmal Platz an die Mamas geben und die Geschichten von diesen Mamas erzählen und die sichtbar machen. Weil wir hatten schon damals das Gefühl, dass die Mamas so im Hintergrund bleiben und die Papas schon... so bei meinem Papa zum Beispiel, er war immer so, er hatte schon Freunde in Rom und meine Mama war eigentlich so ganz alleine und ist zu Hause. Sie hat gearbeitet, aber sie hatte nicht wirklich Freunde. Sie hat alles für uns Kinder gemacht und bei meinem Papa war viel mehr sozial, muss ich sagen. Und er war viel mehr sichtbar. Und so, das ist das Wort. Und deswegen war unsere Entscheidung, wir werden diesmal Mamas feiern und die Papas feiern wir auch, aber nicht im Buch.
Genau, und was ich noch dazu anschließen kann, ist, dass ich komme aus der Nähe von Frankfurt, eigentlich aus Offenbach, und Offenbach ist ja ein bisschen verschrien, vielleicht auch teilweise zu Recht, aber ich und meine Schwester, weil wir einfach sehr eng sind, haben dann angefangen, bei uns auch im Freundeskreis rumzufragen, und irgendwie haben alle Jungs, die wir kannten und gefragt haben, zu ihren Müttern gesagt, ja klar, kannst du mich interviewen, kein Problem. Und als wir das Projekt am Entstehen waren, haben wir halt auch um Fotos von den Mamas gebeten. Wir wollten hauptsächlich mit Social Media anfangen und Bilder posten und so. Und irgendwie die ganzen Söhne, warum willst du ein Bild von meiner Mama? Nee, du kriegst kein Bild von meiner Mama. Und wir waren so, okay, also wir zwingen hier niemanden. Aber dann genau, also das war dann so meine Erfahrung, dass irgendwie alle Söhne gesagt haben, hallo, meine Mama, warum willst du Bilder von meiner Mama? Nee, mich kannst du interviewen, du kriegst ein Foto von mir. Und ich so, ja, was geht um Migrant Mamas? Nee, das geht leider nicht. Und dann war es zufällig, aber die Energie war schön, so von Frauen für Frauen. Und das war auch schön und das war, glaube ich, deswegen in meinem Aufruf steht auch, dass man dann lernt, dass man nicht alleine ist. Das war so ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Alle waren so Mitte 20, Ende 20, Anfang 30 und man war dann langsam im Erwachsenenalter und man hat viel besser sich verstanden und konnte sich austauschen. Das war viel schöne weibliche Energie. Und dann haben wir gedacht, na, eigentlich braucht das die Welt auch, mehr weibliche Energie.
Ja.
Ich glaube, das warst aber vor allem du. Also du hast
ja,
das immer
also
gesagt.
Ja, also ich habe sowieso immer über weibliche Migration geschrieben. Ich habe mit Frauen schon früher gearbeitet, mit Töchtern auch bevor das Buch und bevor My Grandmama schon gearbeitet. Und so, das war auch meine Realität am Ende des Tages. Und ich dachte, okay, dann machen wir das weiter.
Ist vielleicht auch, weil ihr ja auch nochmal am Anfang so gesagt habt, du hast es gerade mit den Hashtags, die mit Migration verbunden sind, gerade in diesen negativen Debatten um Migration, vor allem hier in Deutschland, sind es häufig Männer, die da irgendwie eine Rolle spielen. Ja, sei es als die alleinstehenden Männer, die hierher kommen, oder die das Patriarchat etc. Und gerade da ist es ja auch nochmal, fand ich das auch interessant, nochmal eine andere Perspektive auch zum Thema Migration, zum hier ankommen, sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen zu haben, als vielleicht die Geschichte, die man immer erzählt und die man immer wieder irgendwie so hört.
Ja, aber ich muss sagen, also wir verkaufen ja hauptsächlich online, also unser Verlag. Und das Schöne daran ist, wenn man online verkauft und auch auf Facebook Werbung macht, ist, dass man direkte Interaktionen hat mit den Personen, die diese Werbung sehen. Und leider haben wir ganz oft darunter auch Kommentare wie, ja, von Migrant Mamas erzählt ihr es, aber von den Vergewaltigern aus Anatolien, da spricht natürlich keiner, und vom Terroristenpapa. Also diese Kommentare haben wir dann unter der Werbung, und da denke ich mir manchmal schon, vielleicht hätte man doch ein Migrant Papa Buch schreiben müssen, um einfach zu zeigen, das ist ja gar nicht so, aber für uns war das einfach eine persönliche Betroffenheit, warum wir uns dafür entschieden haben, weil mein Papa ist auch ähnlich wie Melissas, der ist immer Aufmerksamkeit, der war Bodybuilder und der post auch ganz ohne gefragt zu werden, und deswegen wollten wir
im Deutschland-Trikot.
Mama, ja, du auch im Deutschland-Trikot. Das ist eine bekannte Geschichte. 1990, als Deutschland die WM gewonnen hat, hat mein Papa so einen Krach gemacht, viel mehr Krach als alle anderen, dass meine Eltern sich gar nicht mehr sicher waren, ob die Deutschen wirklich Meister geworden sind. Die anderen Häuser sind so ruhig, und mein Papa war draußen, hat irgendwie gegen die Papiertonne mit so einem Schläger gehauen und geschrien.
Ja, dann wollte ich ganz kurz auch noch was sagen, dass ich glaube, für uns beide wichtig ist, das Buch ist nicht, es ist von Frauen geschrieben, über Frauen, aber es ist nicht nur für Frauen. So, die Männer sind auf, natürlich willkommen, das zu lesen. Und was eine andere Autorin gesagt hat, vielleicht kennt ihr auch das Buch, die Rebel Girls, die feiern 100 Frauen. Und die sind zwei Frauen auch, die das geschrieben haben. Die kommen aus Italien, und die haben auch mehrere Mal diese Frage gehabt. Warum habt ihr nur 100 Frauen gefeiert und nicht Männer? Und Francesca, eine von diesen Autoren, hat geantwortet, also wir als Frauen, wir haben jahrelang viel länger über Männer gelesen, und die Männer waren die Protagonisten von dieser Geschichten. Wir haben nichts gesagt, wir haben das auch genossen, und das war schön. Und jetzt, dass wir die Protagonisten sein können, können die Männer auch genießen. Das ist auch überhaupt kein Problem. Und das fanden wir auch sehr empowering. Und wir dachten, ja, stimmt. Also das Buch ist nicht nur für Mamas oder für Frauen generell, es ist auch für die Söhne und für die Väter.
Ich sag mal, aus meiner Perspektive, ich bin auch ein Kind von einer Mama. Also ich meine, diese Geschichten, ich fand das wirklich sehr, ja, das hat mich auch berührt und bewegt, diese Geschichten auch zu lesen.
Danke.
Gerne. Gibt es noch weitere Fragen von euch, von Ihnen, alle immer noch so bewegt?
Also es ist das Beeindruckende, es ist eine authentische Situation, die ihr beschreibt, die vielleicht auch jedes Kind erfährt, also so, meine Eltern sind oder meine Mama ist gerade mal peinlich oder so. Aber also das, finde ich, ist so ein ganz verbindendes Moment, was in den Geschichten steckt. Also sehr, ich würde sogar sagen, die Rolle von Mamas schwingt da in diesen Geschichten noch mit. Und das sind wichtige Personen, bis hin, wo man mal wieder denkt, würden Frauen so viel Kriege führen, wie wir sie gerade haben. Also, wenn man mal weiterdenkt, und dafür habt ihr total viel geleistet mit diesen kleinen Geschichten, weil man ja zu den Müttern sozusagen eine ganz andere Beziehung kriegt, als wie sie sozusagen als Kinder haben. Und das finde ich faszinierend. Also das, ja, mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen, aber diese Authentizität und dieses, ja, kenne ich auch, klar, stimmt, obwohl ich jetzt nicht eine migrantische Mama habe, das ist ein ansteckendes. Und ihr habt ja gesagt, jeder deutsche Haushalt sollte dieses Buch lesen, und ihr sagt nicht, jede Tochter, jede Mama sollte dieses Buch lesen, also da glaube ich, die Chance ist ziemlich groß, dass das passiert.
Ja, dazu,
ich wünsche es euch.
Ja, vielen Dank. Danke. Dazu haben wir auch eine Anekdote. Tut mir leid, Philipp, jetzt bist du da, deswegen wirst du immer wieder mal Protagonist der Anekdoten werden. Als Melissa und ich entschieden haben, wir schreiben ein Buch, hat uns Philipp ein bisschen begleitet und nicht ein bisschen, oh, das ist total falsche Wort, zum großen Teil begleitet und gecoacht und war unser Mentor in vielen Dingen. Und unter anderem hat er gemeint, okay, ihr macht ein Buch, das finde ich ja schon mal gut. Aber er hat da so ein bisschen ökonomisch gedacht und gesagt, okay, was ist denn eure Zielgruppe? Und Melissa und ich, So wie, bist du blöd? So, alle. Und Philipp, so funktioniert das nicht mit Zielgruppen. Ja. Ihr braucht eine sehr genaue Zielgruppe. Also, nein, alle. Also, nein, eine sehr genaue. Und wir so, ja, aber wir wollen, dass die Menschen ohne Migrationsgeschichte die Geschichten von Personen mit Migrationsgeschichte verstehen. Männer und Frauen, Töchter und Söhne. Und jeder kennt eine Migrant Mama oder hat eine Migrant Mama. Und das fiel uns dann total schwer. Und Philipp hat dann so lange mit uns diskutiert und wir Idealistinnen haben zurückdiskutiert, bis wir dann die Zielgruppe Deutschland gefunden haben, weil wir wollten eigentlich international Migrant Mamas sammeln. Deswegen sollte ja auch Melissas Mama, genau, es sollte ja auch Melissas Migrant Mama in dieses Buch. Und dann haben wir gesagt, okay, gut, dann Deutschland. Und ich glaube, Philipp hat dann gesagt, okay, das reicht mir. Und dann haben wir uns darauf geeinigt. Die Zielgruppe ist Migrant Mamas nach Deutschland, eine, die aus Deutschland raus ist. Und was wir auch hatten, ziemlich sicher am Anfang, der Titel vom Buch ist Migrant Mama, weil wir uns auf Englisch unterhalten. Migrant Mama war so ein Begriff, den wir immer benutzt haben, so wird das Buch heißen. Und der Philipp war dann schon, okay, gut, englischsprachiger Titel für ein deutschsprachiges Buch, könnte verwirren, aber wir probieren das mal. Und wir wollten auch unbedingt, dass das Buch Migrant Mama heißt. Und eigentlich haben uns alle davon abgeraten. Also die Layouterin, Leute aus dem Marketing, so, nein, nenn's nicht Migrant Mama, das verstehen die Leute nicht. Und wir hatten das auch im Gespräch. My Grandma haben bei dir viele gefragt. So wie My Grandma, nee, das macht ja. Und wir waren dann so, warum versteht uns keiner? Und Philipp hat uns geholfen, das Buch selbst zu verlegen mit ganz viel eigener Energie. Und hat dann getestet, ob wir dieses Buch verkauft kriegen. Und es wollte keiner kaufen. Und wir waren schon, oh nein, alle sollten dieses Buch lesen. Und Philipp so, ja, aber es kauft keiner. Ich so, ja, aber wir glauben an dieses Buch. Und Philipp hat auch an uns geglaubt und an dieses Buch geglaubt, hat gesagt, okay, zusammen kriegen wir das hin. Und dann haben wir überlegt, vielleicht liegt es ja am Titel. Wir nehmen einen anderen Titel. Und Mitgründer vom Verlag, der Niklas, hat dann vorgeschlagen Mama Superstar und das ist eigentlich ziemlich lustig. Melissa und ich so, was für ein blöder Titel, Mama Superstar.
Nein.
Der hat's einfach nicht gecheckt, ne? Mama Superstar sagt, das sagt doch gar nichts aus. Aber wir haben ganz viel getestet. Mama Superstar hat sich mit dem Titel hat es sich ziemlich gut verkauft. Aber man muss dazu sagen, damit Philipp nicht gleich schimpft, wir haben nicht fertig getestet. Philipp wollte für uns möglich machen, dass Migrant Mama im Titel bleibt. Aber die Erfahrung hat gezeigt, alles, was Migration im Titel hat, da denken die Leute erstmal an sowas Negatives, Schweres und kriegen das dann nicht. Also dann hat man halt keine Lust, dieses Buch zu kaufen. Jetzt muss ich sagen, sind wir beide sehr froh, dass es Mama Superstar heißt, weil unter diesem Schirm Mama kommen dann ganz viele zusammen. Also es schreiben uns auch ganz viele, die sagen, meine Mama ist zwar keine Migrantin, aber sie ist ein Superstar. Und in diesem Buch, ich sehe mich trotzdem wieder. Es sind trotzdem Geschichten, die ähnlich sind und auch Mütter schreiben und so sagen, ich bin keine Migrantin, aber ich kenne dieses Gefühl. Ich kenne dieses Gefühl, man will das Beste für sein Kind und schafft es nicht immer. Und wir haben lustigerweise auch Mamas, die sagen, ich bin aus München nach Hamburg gezogen, ich kenne das. Und man ist so, okay, gut. Die sagen so, ja, man kriegt ja keine Brezel in Hamburg, keine ordentliche. Und ich so, okay, gut. Oder was wir jetzt immer wieder auch hören, sind, dass Ostdeutsche uns schreiben und sagen, wir kennen dieses Gefühl. Wir kennen dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Wir kennen dieses Gefühl, auf einmal ist die Welt ganz anders. Und deswegen sind wir eigentlich ganz glücklich, dass der Titel Mama Superstar ist, weil wir genau das geschafft haben, was wir wollen. Dass das ein Buch ist für alle, für unsere Zielgruppe, die wir eigentlich wollten, und zwar alle. Das hat jetzt geklappt. Das war jetzt ein riesenlanger Bogen. Genau, aber das stimmt halt. Und das muss ich auch sagen, ist fast schon zufällig geworden. Aber wir sind sehr glücklich, dass jetzt so viele verschiedene Menschen uns schreiben und sagen, mir geht es nur darum, dass ich keine Wurstsemmel mehr kriege beim Metzger hier im Norden.
Aber vielleicht ist ja wirklich genau das, was ihr dann mit dem Titel eigentlich dadurch auch erreicht habt, nämlich diese Zielgruppe Deutschland tatsächlich zu erreichen, weil eben, wenn man, ich kenne das auch aus meiner Arbeit, ja, wenn man über Migration redet, dann kommen die ganzen Bilder, die man so vom Kopf hat und man weiß, wie die Leute aussehen, ja, über die man da spricht. Und vielleicht ist das genau der Weg in das Herz der Menschen, den ihr da mit diesem Buch gefunden habt, um vielleicht eben genau das sozusagen anzusprechen, was Migration ja ist. Es ist Normalität. das ist etwas, was passiert. Das passiert auf der ganzen Welt. Das passiert, also ja, Migration passiert. Menschen ziehen woanders hin. Sie müssen klarkommen mit der Situation, in der sie sich zurechtfinden. Und das ist erstmal nicht mehr. Und ja, vielleicht ist das eben genauso dieser Weg, weil, als ihr gerade gesagt habt, auch Ostdeutschland habe ich so, das ist meine eigene Familiengeschichte. Ich musste kurz an meine Mutter denken, die damals noch vor 1989 mit mir, ich war noch so, in den Westen gegangen ist. Und ich dachte, habe ich auch so gedacht, als ich das Buch gelesen habe, kommt mir manches bekannt vor. So, ja. Und ich glaube, das war wahrscheinlich, auch wenn ihr es vielleicht am Anfang nicht so richtig wolltet, aber wahrscheinlich genau der richtige Move, den ihr gebraucht habt für das Buch. Und das ist ja, wie du das auch gesagt hast, Solveig, viele dieser Geschichten sind natürlich migrationsspezifisch, weil man natürlich nochmal in eine ganz andere Situation kommt, wenn man die Sprache vielleicht nicht spricht, wenn man nicht gleich alle, wenn man komische Sachen isst, die man nicht weiß, was man damit machen soll, oder Rezepte nicht mehr kochen kann, weil man die Zutaten nicht findet. Aber an sich die Situation, in denen sich Eltern, jetzt mal nicht nur über die Mütter vielleicht so reden, wiederfinden, die sind, glaube ich, ja, die sind kulturunabhängig, herkunftsunabhängig. Jetzt geht's los. Zwei Fragen. Ich weiß gar nicht. Ich entscheide jetzt einfach mal. Das Mikro entscheidet.
Offensichtlich. Ja, erstmal recht vielen Dank für die berührenden Geschichten.
Danke.
Mich würde interessieren, was habt ihr jetzt für eine persönliche Erkenntnis, nachdem ihr die Interviews geführt habt, die Geschichten geschrieben habt, eure eigenen Erfahrungen dazu? Und die zweite Frage wäre, welches Ziel habt ihr für das zweite Buch?
Also ich würde kurz mal zusammenfassen für mich, und dann kannst du gleich mal machen. Was ich gelernt habe, ist, dass wirklich anders einfach nur anders ist und nicht falsch. Und dass wir als Gesellschaft wirklich reicher sind, wenn wir öfters auf marginalisierte Menschen hören. Also dass dieser verschiedene Perspektiven uns wirklich bereichern und wir so viel voneinander lernen können. Und da geht es jetzt nicht nur um Menschen mit Migrationsgeschichte, es geht auch um Menschen mit Behinderungen. Es geht darum, einfach Menschen, die wir sonst nicht sehen, die haben uns Geschichten zu erzählen, die wir so noch nie gesehen haben und wo wir einfach das Leben besser verstehen. Und das ist für mich ein Hauptlernpunkt von dem Buchprozess, weil ich jedes Mal gedacht habe, jetzt habe ich wieder was gelernt und jetzt verstehe ich das Leben irgendwie ein bisschen besser, weil ich auf jemanden gehört habe oder jemandem zugehört habe, dem ich sonst vielleicht nicht zuhöre oder dessen Geschichte ich sonst nie erzählt bekommen hätte. Und deswegen versuche ich jetzt immer öfters hinzuschauen und dorthin zu hören, wo ich eigentlich zum Beispiel gar keine Kontakte habe. Mir ist aufgefallen, ich habe keinen Kontakt zu schwarzen Menschen. Ich habe wenig Kontakt zu schwarzen Menschen. Ich habe auch wenig Kontakt zu Menschen mit Behinderungen. Und deswegen versuche ich da aktiver hinzugehen. Ich habe auch, dann ist mir aufgefallen, gar keine lesbische Freundin. Irgendwie habe ich viele schwule Freunde. Und ich so, da muss ich aber aktiv hin. Und es gibt einen Grund, warum ich diese Menschen nicht in meinem Leben habe. Und da muss ich gegen ankämpfen, weil diese Menschen werden mich bereichern und ich hoffentlich kann sie bereichern. Und das ist so mein Hauptlernpunkt.
Bei mir, glaube ich, ist, dass, vielleicht gehe ich ein bisschen näher, dass jeder eine besondere Geschichte hat. Das hat mir überrascht, jedes Mal, als wir jemanden interviewt haben, wie wir früher gesagt haben, die waren die 10 erste Frauen, die 10 erste Freundinnen, die Ja gesagt haben. Und die Geschichten von ihren Mamas, die waren unglaublich. Sie haben uns, wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen geweint, wir haben zusammen was gelernt. Und da habe ich wirklich verstanden, man soll vielleicht manchmal einfach neugierig sein und ein paar Fragen stellen. Jeder hat eine etwas Besonderes erlebt und eine schöne Geschichte zu erzählen. Früher war ich so ein bisschen wählerisch und jetzt nicht mehr. Jetzt frage ich einfach. So, sag mal.
Und die zweite Frage nach eurem neuen Buch, neuen Projekt, wie es weitergehen soll?
Das ist eine gute Frage.
Mhm.
Also wir haben ein Crowdfunding gemacht, dieses Jahr gemacht. Und bei diesem Crowdfunding haben wir als Ziel gehabt, ein neues Buch zu veröffentlichen. Und das ist unser Community-Buch, also Mama Superstar Community Edition mit mehrere Geschichten von unserer Community. Und die Community sind jetzt unsere Leserinnen, die uns geschrieben haben und gesagt, ich bin auch eine Migrant Mama und ich würde gerne meine Geschichte erzählen, oder ich habe eine Migrant Mama und meine Mama ist super cool, ich muss unbedingt diese Geschichte erzählen und so weiter. Wir dachten, wir sammeln die alle und wir machen ein neues Buch. Und das finden wir, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Wir sind aber gerade im Überlegen, ob das ein Buch sein soll oder was anderes. Vielleicht eine Plattform, wo nicht nur diese 100 gewählte Geschichten, die im Buch hätten, reingekommen gewesen wären.
Entschuldigung. Ausgenommen worden wären.
Das. aber wo alle ihre Geschichten erzählen können und teilen können und sich einander Mut machen können oder feiern können. Und das ist unser Ziel gerade. Also wir langsam werden wir was mit diese mehrere Geschichten machen. Also bis jetzt sind wir sehr glücklich, dass die Leute immer noch uns schreiben und Geschichten schreiben. Und was wir genau mit diesen Geschichten machen werden, sind wir immer noch am Überlegen.
Genau, weil also das hat wirklich so damit angefangen, dass wir ja so ein dass wir das Buch selbst verlegt haben und das war auch eine Idee vom Philipp, dass wir jede Käuferin gefragt haben, hey, warum hast du eigentlich dieses Buch gekauft? Und die Personen haben uns teilweise ellenlange E-Mails zurückgeschrieben und wir beide haben Zugriff aufs Postfach und haben es gegenseitig geschickt. Oh, Melissa, hast du das schon gelesen? Oh, wie schön, ja, Mann, ich, oh, Philipp, guck mal. Und der Philipp hat dann immer, oh wow, ich sitze hier auch heulend. Also saßen wir alle drei heulend vor den Computern. Oh Gott, ist das schön. Und wir haben gedacht, oh, das kann nicht in unseren Posteingängen enden. Das kann ja nicht sein, dass unser E-Mail-Postfach voll ist von dieser Schönheit und auch so viel Liebe. Da war einfach so viel. Also Leute haben uns sich schon für dieses Buch bedankt, ohne es gelesen zu haben, weil sie gesagt haben, diese Idee, dass Migration mal positiv besetzt wird, dass das gefeiert wird, dass meine Migrant Mama irgendwie indirekt schon Superstar wird, weil es dieses Buch gibt. Und wir waren so, oh, und es war schon so viel Pressure, wenn man so, oh Gott, hoffentlich mögen die das Buch. Aber wir hatten Glück und es war halt, wir so, diese Liebe, die muss raus. Und ja, wir hatten bis dahin dann den Philipp auch so angesteckt mit unserem Idealismus und mit der Liebe zu Migrant Mamas, dass Philipp war, ja, wir machen das Crowdfunding, neues Buch. Das wird schon. Aber es ist jetzt total gut, dass wir uns fürs Crowdfunding entschieden haben, weil uns das gezeigt hat, die Leute wollen nicht unbedingt ein neues Buch. Sie wollen Geschichten lesen und austauschen, aber nicht unbedingt ein neues Buch, weil das neue Buch wurde ganz wenig vorbestellt. Dafür wurde das erste ganz oft bestellt. Also haben wir gedacht, genau das Buch, was wir hier haben, also haben wir gedacht, wieder zurück zur ursprünglichen Idee, das Buch ist der Kickoff zum Austausch, zum Initiieren, zum Verstehen, dass unsere Migrant Mama Superstars sind. Und jetzt brauchen wir ja eine Plattform, die für alle funktioniert.
Es gibt eine Plattform, die heißt www.weiterschreiben.de. Die richtet sich aber vorwiegend an Autoren aus verschiedenen Ländern. Und dort geht es auch darum, dass die Geschichten geschrieben werden. Und sie werden auch beim Schreiben unterstützt. Vielleicht könnt ihr euch einfach überlegen, das anders zu nennen, diese Plattform, und euch zu überlegen, wie ihr die Menschen unterstützen wollt. Und dann gibt es ja natürlich auch die Sozialfonds, die dann möglich sind für diese unterstützenden Projekte.
Das ist unsere Schwäche.
Das ist nur meine Idee. Ich finde das sehr schön mit dieser Plattform.
Ja, vielen, danke. Vielen Dank.
Danke. Schnell mitschreiben. Ja. Oder nachher nochmal, sicherlich im Anschluss.
Unser Agent /Papa/Verleger. Ja.
Du siehst, wo sie sitzt und...
Bevor wir den letzten Teil des Veranstaltungsmitschnitts hören, gibt es noch eine kleine Musik.
Ja, es war gar nicht eine Frage, sondern ich bin quasi den ganzen Abend schon überrascht, weil diese positive Ausstrahlung von Migration von Frauen hier in Deutschland mich so überrascht, weil meine Assoziation war bisher immer Flucht, Trauma, Asyl, Migration aus Not und großen Schwierigkeiten, sich für das neue Land auch zu entscheiden, weil eigentlich das Kommen unfreiwillig war. Und jetzt sind eure Geschichten aber ganz anders. Also für mich ist es nochmal ein ganz neues Universum rund um das Thema Migration. Also dafür wollte ich mich auch nochmal bedanken.
Wir danken.
Danke.
Ja, ich glaube, wenn Margaret Mamas fragen, dann hören wir zu.
Ist es an? Okay. Nee, ich wollte mich eigentlich nur dazu anschließen, weil Sie sagen ja auch Migration, Trauma und so weiter. Ich arbeite als Psychologin und habe auch mit Migranten und mit Müttern auch zu tun. Und es ist eher immer Richtung Trauma, eher viel traurig, weil es ist auch mega Leistung. Es ist mega schwierig, wirklich von einem Land zu anderem zu kommen. Das schaffen nicht alle. Und in diesem Buch ist es so optimistisch geschrieben. Also es schaffen doch viele. Ich gehöre auch dazu. Und ich finde es auch wirklich wichtig zu betonen, dass es passiert und dass man auch dieses Beispiel zeigt und auch unseren Kindern auch diese positive Energie und Geschichte auch weitergeben kann. Genau.
Ja, danke.
Danke.
Ja, das hatten wir jetzt auch schon immer wieder in E-Mails, dass Michael und Mamas geschrieben haben. Ja, das beruhigt mich. Das beruhigt mich, dass es meine Kinder irgendwann gut gehen wird und dass sie stolz sein werden, dass sie Migrationsgeschichte haben. Deswegen, das war uns auch gar nicht so bewusst, dass Michael und Mamas sich so oft Sorgen machen, ob die Kinder diese Migrationsgeschichte und diesen Spagat zwischen den Kulturen schaffen. Weil irgendwie, ich kenne nur eine Mama und die ist halt migrantisch. Deswegen, das weiß man manchmal gar nicht. Deswegen, aber vielen Dank, das freut uns.
Wir haben noch eine Frage da hinten.
Also ich habe speziell an euch als Töchter eine Frage, weil ihr vorhin auch selber gesagt habt, dass als Kinder von Migranten die Kinder oft besser Deutsch können und ich das auch schon erlebt habe, dass es gibt noch eine Migrant Mama Aki hier und dann habt ihr aber die Porträts gerade vorgelesen und in fast allen Porträts haben die Töchter noch mal weitergegeben an die kleinen Leonors und Julias und so, haben ermutigt, dass sie stolz sein sollen, diese Sprache oder beide Sprachen zu sprechen und dass sie zweisprachig quasi aufgewachsen sind. Wie fühlt sich das denn an als Tochter oder als Kind, diese oft wichtige Übersetzungsarbeit zu leisten, also vielleicht auch den Elternabend, wo die Eltern eigentlich was von den Lehrern hören sollen, übersetzen zu müssen oder so. Und also, wie gesagt, es hat mich ein bisschen irritiert, dass fast alle Porträts dann Mut gemacht haben, sich da stolz zu fühlen, obwohl ich eigentlich denke, ihr müsstet doch schon total stolz sein auf diese Zweisprachigkeit. Also ist klar, was ich fragen will?
Ja. Ich habe jetzt nur erstmal Melissa angeschaut, weil Melissa ist für mich das Sprachwunder. Sie spricht ja 4 Sprachen. Oder? Habe ich richtig gezählt?
Fast. Also 4, ich versuche auf jeden Fall 4 zu sprechen.
Ja. Achso, das ist zu viele Sprachen verwirren. Melissa ist ja die Jüngste, deswegen ist das, glaube ich, manchmal ein bisschen anders für sie. Ich bin die Älteste und ich kenne das, dass man zu Elternabenden mitgeht und übersetzt und Behördenbriefe übersetzt. Und das meine ich auch mit so, dass man als Kind so eine kleine Arroganz entwickelt, dass man so ein Klugscheißer ist, dass ich dachte, ach Mama, Papa, ich weiß das ja besser. Und da gibt es mal so eine Anekdote, die mich ein bisschen geerdet hat. Ich war in der ersten Klasse und die Lehrerin sagt, ja, die Bücher bitte einbinden bis morgen oder bis in 3 Tagen. Und ich komme nach Hause und ich sage so, Mama, ich brauche einen Gürtel für meine Bücher, ich muss die einbinden. Meine Mutter, was? Ich so, ja, wie der Lukas von Lönneberger, hieß der so? Michel, genau. Michel. Da gab es ja diese Kinderserie, die lief damals auf Kika, hieß das. Und die haben ihre Bücher immer in diesem Gürtel getragen. Das habe ich als Einbinden dann, also ich kannte das Wort nicht. Ich so, ja, Mama, doch, ich brauche einen Gürtel. Und meine Mutter so zu meinem Papa, die brauchen Gürtel für ihre Bücher. Und mein Papa, Manik, bist du dir sicher? Ich so, ja, komm, ihr versteht ja eh nichts und ich mit meinem fließenden Deutsch, ich muss die einbinden, gebt mir einen Gürtel. Und dann haben meine Eltern gedacht, okay, die Manik ist ja ein schlaues Kind und die wird das schon richtig machen. Und am nächsten Tag in der Schule sehe ich, dass keiner Bücher in Gürtel eingebunden hat. Dann habe ich meine Bücher einfach im Rucksack gelassen. Aber es war schon so, dass ich ein bisschen lange Zeit dachte, ich habe das Leben schon besser als meine Eltern verstanden, weil man halt so viel Verantwortung schon als Kind trägt und in vielen Situationen gar keine Unterstützung mehr von Eltern bekommt. Sowas wie, wenn ich aufs Gymnasium wechsle, welches Gymnasium? Also schon ab der 3. Klasse habe ich eigentlich keine Hilfe mehr von meinen Eltern in der Schule erwarten können und manche Infos habe ich gar nicht mehr weitergegeben und so. Deswegen, das stimmt, aber was auch passiert ist, als ich dann anfing, Deutsch zu sprechen im Kindergarten, haben meine Geschwister auch angefangen, Deutsch zu sprechen. Dann haben wir 4 untereinander nur noch Deutsch gesprochen und den Eltern auch nur noch auf Deutsch geantwortet, selbst wenn sie Punjabi gesprochen haben. Aber mit uns hat auch unsere Mama Deutsch gelernt. Also fing das an, dass wir immer mehr Deutsch gesprochen haben und Punjabi gar nicht mehr. Und jetzt spreche ich Punjabi zum Beispiel sehr deutsch aus. Also meine Aussprache hört man, dass ich nicht Muttersprachlerin bin, lustigerweise. Und es ist so ein bisschen brüchig. Ich benutze manchmal deutsche Grammatik im Punjabi. Und das passiert immer wieder. Zum Beispiel Julia, die Tochter von Mama Patricia, die hat wohl irgendwann im Kindergarten gesagt, Mama, ich spreche kein Spanisch mehr, die anderen Kinder ärgern mich. Ich spreche nur noch Deutsch. Und das erzählen viele Kinder, dass das irgendwann so Schule, Kindergarten anfängt, dass man sich für seine zweite Sprache schämt, dass man sie nicht mehr spricht. Und dann, wenn man sich denkt, oh wow, wie cool, ich kann eine andere Sprache. Ich habe das dann erst an der Uni. Ich habe dann einen Hindi-Kurs belegt, weil das im Punjabi ähnelt. Und das ist natürlich mühselig, das aufzuholen. Man denkt sich, oh Mann, hättest du einfach weiter Punjabi gesprochen und wärst du damals, als die Eltern das vorgeschlagen haben, in den Punjabi-Unterricht gegangen, dann könntest du das jetzt fließend. Und deswegen haben viele Töchter gesagt, ja, bitte, bitte, mach das. Aber du sprichst fließend.
Spanisch, also Italienisch ist auf jeden Fall meine Muttersprache oder die Sprache, wo ich ein gutes Vokabular habe. Spanisch habe ich mit meinen Eltern gelernt, also zu Hause gelernt. Und deswegen ist mein Vokabular vielleicht ein bisschen limitiert. Philipp spricht viel besser als ich. manchmal auf Spanisch muss ich ihn fragen, wie sagt man das Wort? Und dann kennt er das. Und ich wollte auch Julia nennen, was bei Julia passiert ist, dass die anderen Kinder gesagt haben, es ist voll komisch, dass du eine andere Sprache sprichst. Und bei mir war ähnlich auch beim Kindergarten. Ich habe für Monaten lang kein Wort gesagt, weil ich nur spanische Worte kannte und kein Italienisch. Und die Kinder haben gedacht, dass ich taub, oder?
Taub oder stumm?
Stumm. Nein, stumm. Stumm bin. Und dann plötzlich habe ich angefangen, auf Italienisch zu sprechen und die alle waren so froh. Oh, wow, du Wunder. Kannst sprechen, das ist voll cool. Aber ja, es ist mit den Sprachen nicht immer so sofort, dass man stolz auf beide Sprachen ist. Jetzt kennen wir vielleicht ein bisschen besser. Also jetzt zum Beispiel mit meiner Tochter, wir haben uns entschieden, ich werde mit ihr Spanisch sprechen und Philipp wird mit ihr auf Deutsch sprechen. Aber unsere Eltern, die Generation von unseren Eltern, die kannten das nicht wirklich. Die wussten nicht wirklich die Pros und Cons von Kindern, die mit zwei Sprachen oder mit mehreren Sprachen wachsen.
Ja, und ich glaube, das fällt mir auch mal wieder auf, weil ich ja auch viel mit Geflüchteten arbeite und dann sage ich immer zu allen Eltern, bringt eurem Kind Arabisch bei. Das wird schon Deutsch lernen, kümmert euch ums Arabische oder Farsi oder Pashto. Und dann sagen die mal, ja, wissen wir, du bist nicht die erste migrantische Person, die uns das sagt. Also scheinbar gibt es jetzt so eine Generation, die der nächsten immer weitergibt, ihr müsst die Muttersprache voranbringen. Und was halt natürlich schade ist, dass das an Schulen nur teilweise unterstützt wird. Also wir merken immer wieder, dass an Schulen, es gibt sexy Sprachen, Französisch und Spanisch, und dann ist halt Türkisch oder Arabisch nicht keine positiv besetzte Sprache. Das zählt dann nicht wirklich als eine Besonderheit, die dieses Kind mitbringt. Und dass das dann in Schulen nicht so gefördert wird, das merkt man dann immer wieder, dass dann, wenn das Kind Probleme hat in der Schule, das merke ich jetzt bei meinen Cousins, wir haben ja unsere Neffen und Cousins, die alle Jungs sind, das Buch gewidmet, da sagen die Lehrerinnen oft, ja, das liegt bestimmt daran, dass ihr zu Hause Punjabi spricht. Und ich begleite da meine Tante oft zu diesen Terminen mit den LehrerInnen und dann sage ich immer, In meinem Haushalt wurde auch nur Punjabi gesprochen. Also ich habe auch hier studiert und alles. Ich glaube nicht, dass es daran liegt. Aber ich muss auch nochmal sagen, um damit positiv zu enden, uns schreiben wahnsinnig viele ErzieherInnen und LehrerInnen, die sagen, ich habe migrantische Kinder in meiner Klasse oder in meiner Gruppe. Und was ich schade finde, ist, dass ich nicht in den Kontakt mit den Eltern komme. Also ich weiß nicht wie. Und dieses Buch gibt mir hoffentlich einen Einblick und eine Chance. Also da denkt man zum Beispiel auch manchmal als Migrant Mama, okay, wie kann man das denn besser organisieren, dass Lehrerinnen und Erzieherinnen in Kontakt mit migrantischen Eltern treten und dass man vielleicht einen besonderen Rahmen da organisieren muss. Also wir merken dann immer gerade im Kontakt mit unseren LeserInnen, die schreiben, oh wow, da ist noch so viel zu tun, wir können noch so viel voneinander lernen.
Ja, aber Sprache ist, wie du gesagt hast, es gibt halt so Sprachen, da schämen sich vielleicht dann manche Kinder auch so ein bisschen, dass sie die halt sprechen, und das ist, hat so einen Makel. Und vielleicht so aus meiner Erfahrung, bin ich zweisprachig groß geworden, aber ich hatte und habe ihn auch immer noch, einen sehr guten Freund, dessen Mutter aus Finnland kommt. Und das war so beeindruckend, der konnte immer eine Sprache, die konnte wirklich keiner. Und er konnte mit seiner Mutter im Beisein aller Nachbarn über die gesamte Nachbarschaft herziehen, die konnten sich lustig machen, und ich habe immer hinterher, was habt ihr euch noch? Ah, wir haben gesagt, hier, guck mal, wie der komisch aussieht und so. Und wenn man da irgendwie irgendwas, sowas, keiner versteht das. Das ist eigentlich etwas, was man, das ist eigentlich ein Wert an sich, so wirklich so ein, also Vielsprachigkeit zu haben. Ich glaube auch, da, das ist etwas, was, wie du jetzt gesagt hast, auch ErzieherInnen, LehrerInnen machen sollten, die Eltern zu ermutigen, auch die Kinder zu ermutigen, das zu nutzen, weil ja, Deutsch kommt dann irgendwie, glaube ich, auch, aber das andere vergisst man, weil man übt es einfach dann nicht mehr. Haben wir noch weitere Fragen? Anmerkungen?
Philipp. Papa Philipp.
Ich habe auch keine Frage, aber ich könnte noch einen Einblick mitgeben als weißer, deutscher, privilegierter Mann und Verleger, oder zumindest jemand, der dabei geholfen hat, das Buch zu verlegen, wollte ich gerne noch zum Besten geben, dass die beiden ja mit ihrem Ziel, Migration zu feiern, irgendwie so eine Art Oxymoron in den Mund nehmen. Darüber wurde jetzt heute Abend schon mehrfach gesprochen, dass man Migration ja eigentlich eher so im Krisenkontext wahrnimmt, und jetzt sitzen die beiden dort und lächeln und dieses Buch ist so schön geworden und jetzt kann man sich irgendwie so gut reindenken, wie man Migration feiert. Aber als es losging, dass die beiden das Projekt machen wollten, gab es ja noch nichts, gab es keine Texte, noch nicht mal die Geschichten und die Illustrationen und so weiter. Und damals haben wir als Verlag, vier deutsche, weiße, blonde Männer, teilweise auch so ein bisschen dagegen beraten und gesagt, dieser Begriff Migration, damit müsst ihr vorsichtig sein, und das ist in Deutschland schon fast eher ein Schimpfwort und so weiter. Wir sitzen immer mal zusammen und texten irgendwelche Headlines für die neuen Werbeanzeigen. Und eine, die wir noch nicht benutzt haben, aber ein Satz, den wir mal aufgeschrieben haben, war, wie ich als weißer Deutscher verstanden oder dank dieses Buches verstanden habe, wie sexistisch und rassistisch ich vorher war, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Und diese Aussage bezieht sich auf einen Prozess, den wir, die vier weißen deutschen Männer, durchgemacht haben, währenddessen wir an diesem Buch mitwirken durften, nicht inhaltlich, aber zumindest dabei, es zu verlegen und zu verkaufen. Und ich komme jetzt zum Punkt, aber das ist eine schöne Pointe. Das, was ich eigentlich sagen will, ist, wir haben mit diesem Buch verstanden, dass es bei Migranten und Migration viel zu häufig nur um den Status quo geht. Also man guckt irgendwie darauf, was hat der Migrant oder die Migrantin jetzt erreicht, und nimmt vielleicht wahr, dass sie im Durchschnitt nicht so viel erreicht haben wie ein durchschnittlicher Deutscher. Also man guckt irgendwie teilweise doch, ich sag's jetzt mal so ganz provokativ, darauf, auf Migration und denkt, das ist fast so eine Art Behinderung in Anführungsstrichen. Und dank dieses Buches haben wir gemerkt, es geht nicht darum, ob der Status quo, ob die es geschafft haben, auf Level 1 oder Level 2 zu kommen, sondern es geht darum, dass sie bei minus 2 gestartet sind. Und damit mit minus 2 meine ich jetzt nicht das Herkunftsland, sondern die Distanz, die sie zurückgelegt haben. Also wenn Deutschland der der Fixpunkt ist, dann sind sie bei minus zwei gestartet im Vergleich zu einem Deutschen, der hier einfach aufgewachsen ist und haben es dann trotzdem auf eins oder zwei geschafft. Und deswegen finde ich, ist dieser Begriff Superstar auch so gerechtfertigt, weil diese Menschen eine viel längere Distanz zurückgelegt haben, die häufig gar nicht wahrgenommen wird, sprichwörtlich in den meisten Fällen ja eine Distanz zurückgelegt haben. Und mir und uns hat das sehr viel Respekt abverlangt, als wir das wirklich im Herzen verstanden haben und uns dadurch auch wirklich ändern konnten. Und es geht ja auch vielen Leuten so, die das Buch gekauft haben und dann nach Hause kommen und sagen, ich bin jetzt stolz, mich Migrant Kid zu nennen oder ich bin so stolz, eine Migrant Mama zu haben. Also was die beiden wirklich geschafft haben, ist, diesen Begriff in den Köpfen der Menschen zu verändern. Dafür habe ich jetzt sehr, sehr lange gebraucht, aber das wollte ich sagen. Und das habt ihr geschafft. Vielen Dank dafür.
Danke. Das war eigentlich schon fast so ein Schlusswort.
Der Philipp ist gut mit Worten. Was ja. Soll man sagen?
Den habt ihr euch da gut erzogen.
Erzogen ist das falsche Wort, aber gut ausgesucht.
Ausgesucht, ja. Aber es gehört sich natürlich, dass euch das Schlusswort zu dieser Veranstaltung gehört. Und mir bleibt nur, mich auch ganz herzlich bei euch zu bedanken. Das war sehr inspirierend, auch für mich in der Vorbereitung zu lesen, auch nochmal zu hören, was ihr auch heute hier zu erzählen hattet. Jetzt gehe ich mal kurz zurück zu meiner eigentlichen Arbeit. Das ist wirklich genau das. Aber ja, ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber das ist mir auch wirklich wichtig. Ihr habt etwas geschafft mit diesem Buch, was wirklich leider viel zu selten in unserem Land vorkommt, mich zu zeigen, diese Normalität zu zeigen. Ja, einfach dem diesen Makel, will ich ihn jetzt mal, also es ist natürlich kein Makel, aber Migration wird als so etwas betrachtet. Migration, Zuwanderung, Multikulti, wie es immer als Schimpfwort auch genommen wird, ist so, das eignet sich so wirklich so gerade leider so hervorragend, alles rein zu projizieren, was man irgendwie an Ängsten, an Vorurteilen, an rassistischen Vorstellungen, auch an sexistischen Vorstellungen hat. Und das vergiftet irgendwie, nee, nicht irgendwie, sondern das vergiftet unser gesellschaftliches Klima und deswegen freut es mich und beeindruckt es mich vor allem sehr, dass es Menschen wie euch gibt, die dem auch was entgegensetzen. Auch wenn das jetzt nicht eine politische Kampfschrift so ist, ja, sondern es ist erstmal, es sind Geschichten von Menschen, aber es ist eine Geschichte von Menschlichkeit und ich glaube, davon können wir gerade nicht genug haben. Deswegen, wie gesagt, meinen ganz persönlichen Dank an euch und ich möchte aber euch nochmal die Möglichkeit geben, ein paar abschließende Worte an uns alle zu richten. Vielen Dank euch.
Danke.
Ich kann nur weiter Danke sagen. Ich weiß nicht. Ja. Möchtest du noch was sagen?
Ich will mich auch bedanken, nochmal besonders an die Heinrich-Böll-Stiftung, die das erste Mal möglich gemacht hat, dass Melissa und ich zusammen eine Lesung geben.
Stimmt.
Wir haben bisher mal einzeln die Lesung gehalten, weil Melissa ist ja in Berlin und ich bin in Frankfurt. Wir teilen uns das meistens auf, weil wir oft eingeladen werden, wo das Geld ein bisschen knapp ist. Und dann war die Heinrich-Böll-Stiftung so nett, uns im Paket zu nehmen und nicht im Einzelnen. Deswegen da nochmal vielen Dank auch für die ganze Organisation und ich würde jetzt einfach sagen, bitte nicht die AfD oder die NPD wählen, weil das macht, muss ich aber auch sagen, ganz persönlich schon Menschen mit Migrationsgeschichte Angst. Also ich hatte es erst vor kurzem, dass meine Schwester gesagt hat, Manik, jetzt mit der AfD, ich mache mir manchmal Angst, weil die Mama trägt doch so ein Tuch und dann könnte jemand denken, sie wäre eine Muslima und greift sie an. Und dann habe ich erst gemerkt, das war mir vorher gar nicht so bewusst, dass immer mehr Menschen, die migrantisch auch aussehen oder Migrantinnen sind, Angst haben. Deswegen ist das definitiv wichtig. Aber ich finde auch antirassistische Arbeit wichtig, ich finde politische Arbeit wichtig, aber wir verstehen unser Buch als eine Ergänzung, weil Migration ist Teil unserer Identität und wir wollen nicht immer wütend sein oder Angst haben oder kämpfen, sondern wir wollen manchmal einfach nur glücklich und froh sein, dass wir Migrationshintergrund haben. Und was auch in dem Buch vorkommt, ist einfach mal eine Migrant Mama umarmen. Das würde ich jetzt noch mal weitergeben, weil ich glaube, genau, sehr gut, wird gleich in die Tat umgesetzt. Ich glaube nämlich, ja, sehr schön, viel. Ah, stimmt, ich habe auch eine. Sehr gut. Ich finde nämlich, das habe ich aber auch in meinem Aufruf gesagt, ich wiederhole den jetzt einfach. Ich glaube, es wird einfach immer wieder unterschätzt, wie viel Arbeit Mamas leisten in unserer Gesellschaft, für unsere Gesellschaft. Und gerade Migrant Mamas sind immer so im Hintergrund, weil sie Angst haben, was Falsches zu machen. Und ich glaube, wir als Gesellschaft sollten uns wirklich die Mühe machen, einen Schritt auf sie zuzugehen. Und natürlich ist es manchmal ein bisschen mehr Arbeit, weil man muss sich mit Händen und Füßen unterhalten. Und manchmal ist dieses Freundschaftsschließen nicht so einfach interkulturell. Aber es ist es definitiv wert. Deswegen würde ich sagen, geht bitte alle oder wir als Gesellschaft auf Migrant Mamas zu, weil sie formen unsere Gesellschaft und sie formen die Zukunft. Und auch zum Beispiel die drei Fs, Fridays for Future. Ja, das habe ich jetzt nicht sehr eloquent gemacht, aber ich glaube, ja, das wollte ich. Ich habe es nicht gut auf den Punkt gebracht, aber ich glaube, ich wurde verstanden.
Das war wunderschön.
Danke.
Ja, dann ganz herzlichen Dank an Melissa Marucci und an Manchik. Manik Chanderitz. Hört meine Zunge Knoten in die Zunge. Vielen Dank. Vielen Dank an euch, an Sie, dass ihr da wart und ja, kommt gut nach Hause.
Ja, danke, dass Sie da waren. Danke nochmal für die Moderation natürlich.
Wir hörten einen Veranstaltungsmitschnitt vom 24. Oktober 2019. Auf Einladung der Heinrich-Böll-Stiftung Thüringen waren Manik Chander und Melissa Manrique in der Franz-Mehlhose zu Gast. Sie lasen aus ihrem Buch Mama Superstar und sprachen über ihre eigenen Erfahrungen, ihren Migrant Mamas und den Erfahrungen, die sie mit den Geschichten und mit den vielen anderen Beteiligten gemacht haben. Der Mitschnitt ist auch online zum Nachhören auf radiofrei.de bei uns in der Mediathek.